Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Einen sportlichen guten Tag raus in die Basketballnation. Wir haben ja schon angekündigt bei unserer letzten Folge, dass wir hier vielleicht einen Gast haben und Host erstmal wie immer dabei. Robert, grüße dich.
Servus, Stucky. Ja, Gast wäre ja fast schon verkehrt, würde ich sagen. Ja, wir erwarten einen Gast heute. Ja, Prominenz aus der BBL soll nochmal gehen um das Zukunftspapier, das wir in der letzten Folge ja schon mit Martin Rumich diskutiert haben.
Ganz genau, dazu haben wir uns bei der BBL einfach mal angefragt, ob wir nicht vielleicht mit dem Geschäftsführer der Easy Credit Basketball Bundesliga sprechen können, mit Stefan Holz, und der hat uns zugesagt für heute. Und da freuen wir uns natürlich ganz besonders, denn wer könnte dieses Zukunftspapier besser erklären als Stefan Holz? Wir wollen also nochmal drauf eingehen, was bedeutet das eigentlich, diese Verdopplung des Clubbudgets? Was ist mit den TV-Reichweiten gemeint? Wie soll es da hingehen? Was ist denn eigentlich mit den Hallen? Wird die BBL zu einem Closed Shop? Und was sagt die Pro A eigentlich zur Pokalidee? Das wollen wir alles mit ihm klären und natürlich noch sehr viel mehr. Wir haben uns ein paar Fragen zurechtgelegt und freuen uns auf jeden Fall drauf, ihn jetzt anzurufen, ihn uns ja mal unseren Fragen zu stellen. Ich würde sagen, wir klingeln mal durch, oder Robert?
Ja, also es gibt ja wirklich viel zu besprechen. Auch der Mindestetat soll ja steigen auf 6 Millionen Euro in 10 Jahren. Klar, ist eine Zeitspanne von 10 Jahren, aber das ist bei einem aktuellen Mindestetat von 3 Millionen schon eine satte Erhöhung.
Dann begrüßen wir jetzt den Geschäftsführer der Easy Credit Basketball Bundesliga, Stefan Holz. Hallo Herr Holz, danke für Ihre Zeit.
Ja, hallo, immer sehr gern. Ciao.
Herr Holz, Robert ist auch mit dabei, der wird genauso wie ich Fragen stellen, und wir wollen natürlich erstmal besprechen über, ja, oder überhaupt sprechen über das Zukunftspapier der Easy Credit BBL 2032, Triple-Double, wie es so schön heißt. Triple-Double ist ja ein Riesenerfolg im Basketball, wenn das ein Spieler hinsetzt, ist wahrscheinlich nicht umsonst gewählt, dieses Wort dafür, oder?
Nee, logischerweise. Ne? Also da gibt es einen Hintergrund. In der Tat, wir wollen in drei wesentlichen Treibern wollen wir unsere Leistung in den 10 Jahren verdoppeln und suchten für das Ganze noch so ein passendes Label. Und dann lag es relativ nahe, ne? Triple-Double zu nehmen. Also in der Tat so die Königsdisziplin, ja, im Basketball. Und das Label geben wir uns auch, ne?
Es hat ja wunderbar gepasst. Am Wochenende hat ja Luke Sigma direkt zur Veröffentlichung des Zukunftspapiers auch mal wieder ein Triple-Double aufgelegt. Wie war denn bisher so die Resonanz seitens der Medien? Die Veröffentlichung kam ja jetzt doch überraschend vielleicht für viele während der Saison, einfach unter der Woche.
Kam einfach so, ne? Für euch auch. Out of the blue, wie man so schön sagt.
Genau, also ich hatte gedacht, wenn sowas erscheint, dann gibt es eine Pressekonferenz wie vor der Saison beispielsweise, wo ein paar Medienvertreter eingeladen werden und so. War nicht der Fall. Warum haben Sie denn das so entschieden?
Ja, in der Tat. Kommt so einfach profan, ne? Kam die Meldung von uns am letzten Freitag. Also logischerweise, so ein Thema macht man normalerweise mit Trommelwirbel und irgendwie größerer Bühne. Aber wir haben uns entschieden, da wir am letzten Montag, Dienstag die Clubs zusammen hatten auf einer Strategietagung, auch so ein bisschen Offside in Österreich-Winkel, das ist im Rheingau, und hatten mal dann 2 Tage Zeit, mal in Ruhe uns Gedanken zu machen. Das Ganze war auch dann natürlich vorbereitet in mehreren Workshops über eine relativ lange Zeit. Und wir sind am Dienstag weit gekommen. Ne? Also es ist ja auch nicht immer klar, wie weit man so auf der Tagung kommt und ob es keine konkrete Dinge gibt. Oder ob wir mit manchen Dingen noch nicht so ganz einig sind. Aber wir sind sehr weit gekommen. Und dann war es eigentlich klar, dass wir auch kommunikativ rausgehen. Und erfahrungsgemäß, ne, wenn man dann noch viele Clubs und Vertreter zusammen hat, dann sickert doch das eine oder andere Mal durch. Ne? Das ist ja völlig menschlich und normal. Und wir wollten vor dem Spieltag, der dann den Freitagabend begann, das Wochenende ging, wollten wir eben mit der Meldung draußen sein. Ne? Bevor es irgendwie so bruchstückhaft das eine oder andere durchsickert. wollten wir schon das Gesamtbild dann so in die Welt setzen. Ne? Und deswegen haben wir uns entschieden, jetzt relativ schnell, also da hat dann Schnelligkeit der Schönheit irgendwie, die Schönheit geschlagen. Ne? Also dann schnell rauszugehen und sehr klar eben auch die Fakten zu kommunizieren.
Wie war bisher das Medienecho darauf?
Ja, auch durchaus überrascht, aber sehr gut. Ne? Also ich werde die eine oder andere Geschichte jetzt auch im Nachgang noch machen, mit euch logischerweise als unser Leitmedium. Wir werden es mal so ein bisschen nacharbeiten, ne? Und das nochmal ein wenig erläutern. Also in der Tat so ein relativ großer Aufschlag, was wir auch erwartet haben. Ne? Das ist ja kein kleiner Wurf. Und gerade die Themen, über die wir auch noch sicherlich sprechen werden, Mindestetat, Halle, das ist ja schon auch ein großer Schritt, den wir machen wollen. Ne? Da gab es schon eben in den Medien schon auch so ein Nachhall. Es war unter anderem auch Top-Meldungen bei den Kollegen von Sponsors am Montag im Newsletter. Auch dort gibt es immer Nachfragen eben und durchaus positiv. Ne? Sowohl eben von den Medien, so aha, die BBL nimmt sich was vor, ne? Und natürlich auch von unseren Partnern und Sponsoren, die es grundsätzlich begrüßen, wenn wir uns ambitionierte Ziele, wenn man sich überhaupt Ziele setzt, ne? Und nicht so dahin lebt, sondern und die auch noch ambitioniert sind, dann kam sehr gut an. Und last but not least, von den Fans, was man so liest auf den sozialen Kanälen, in den Foren, auch überwiegend positiv, aber es gibt logischerweise auch immer auch kritischere Stimmen. Aber das wird möglicherweise von euch auch noch thematisiert werden.
Ja, Sie haben die ambitionierten Ziele ja genannt. Der Mindestetat soll steigen, sukzessive bis in 10 Jahren auf 6 Millionen Euro. Dann soll auch keine Halle mehr kleiner sein als 4.500 Plätze mit diesem Hintertürchen der Eventspiele. Es hieß, die Abstimmung erfolgte mit großer Mehrheit, so steht es in Ihrer Mitteilung. Wie groß war denn die Mehrheit wirklich und welche Bedenken wurden vielleicht auch seitens der Clubs geäußert? Vielleicht auch der kleineren Clubs?
Ja, ja. Also wir legen ja grundsätzlich keine Abstimmungsergebnisse offen, außer es war jetzt mal einstimmig. Aber es war jetzt schon keine knappe Mehrheit. Es gab die eine oder andere Enthaltung, die können wir jetzt sozusagen dann auch nicht zu den Plus, zu den Zustimmungen dazuzählen. Aber wirkliche harte Gegenstimmen, das waren ganz, ganz wenige. Dem ist natürlich eine intensive Diskussion vorausgegangen, jetzt weniger über das Vorhaben insgesamt, das Triple Double und die Ziele, als vielmehr dann über konkrete Themen. Also das größte Thema, das diskutiert wurde, war das Hallenthema. Und das ist ja auch vollkommen verständlich, wenn Sie sich Standorte vergegenwärtigen, die heute eben in einer kleineren Halle spielen und diese kleine Halle für diesen Standort auch völlig ausreicht. Aus seiner Sicht, ne? Dann, stellt sich schon die Frage, warum eine Stadt mit weniger als 100.000 Einwohnern jetzt irgendwie eine 400.000 Halle braucht. Und das ist dann schon eine intensivere Diskussion. Da geht es dann ja vor allen Dingen auch darum, jetzt die eigene Perspektive eben zu verlassen und so die Liga-Perspektive einzunehmen. Ne? Und das ist uns dann gelungen, auch bei allen Clubs eben das Ganze zu sehen. Ne? Und wenn das Ganze wächst, dann tut es auch jedem Standort irgendwie gut. Und das ist so das Mindset, das wir brauchen in der Liga, das wir auch haben. Und das braucht beim einen mal länger, beim anderen geht es schneller. Und das musste eben darüber diskutiert werden. Aber ich verstehe schon auch, wenn ein Club dann aus seiner eigenen Perspektive sagt, also ich brauche jetzt gerade diese große Halle nicht, und stimme dann vielleicht dagegen. Ne? Aber das war, wie gesagt, jetzt ganz vereinzelte Gegenstimmen nur. Ne? Und wenn es Enthaltungen gibt, dann liegt es auch schon mal daran, dass der ein oder andere Vertreter dann eigentlich erstmal mit seinem Geschäftsführer oder Gesellschafter sprechen muss. Und da wollen wir dann auch nicht immer warten. Dann sagen wir, komm, dann enthalte ich. Ne? Dann, damit wir ein klares Bild haben an dem Tag. Ja, und was, glaube ich, auch wichtig ist und charakteristisch für die BBL, was in den letzten Jahren gelungen ist, dass wir doch diese großen Weichenstellungen doch mit breiter Mehrheit hinbekommen. Ne? Also es gab eine knappe Abstimmung, das war vor glaub, 4 Jahren, die erste Erhöhung des Mindestetats von 1 auf 3 Millionen, das war kontrovers. Das war in der Tat eine knappe Abstimmung. Aber ansonsten so die großen Themen, wie jetzt auch das Navigieren durch die Corona-Krise, hier unser Finalturnier oder auch Saisonunterbrüche, oder auch Spielplanänderungen während Corona, das war alles immer nahezu einstimmig. Ne? Und die Nachhaltigkeit auch für uns ein großer Wurf vor 6 Wochen, auch das war einstimmig und das war jetzt auch hier wieder breit abgestützt. Mhm. Und das ist ja auch wichtig, ne? dass wir diese Weichenstellungen nicht kontrovers durchziehen mit einer Kampfabstimmung, sondern dass sich die Clubs dahinter auch versammeln.
Ja, es betrifft ja vor allem die kleineren Clubs. Wir hatten jetzt am Sonntagabend in unserer letzten Folge Martin Romig von den Hakro Möllins Crailsheim zu Gast, der gar nicht grundsätzlich gegen die jetzt bestimmten Regeln war, sondern der hat eigentlich so, war es zumindest zu interpretieren, hat er nicht wortwörtlich gesagt, aber war so zu interpretieren, der hat gesagt, eigentlich bräuchte ich solche Regeln gar nicht. Ich weiß selbst, wie ich meinen Standort aufs nächste Level bringe. Und wenn ich bis 2032 kein Mindestetat von 6 Millionen Euro habe, dann brauche ich auch nicht weiter über die Bundesliga nachdenken, weil ich dort sonst nicht konkurrenzfähig bin. Also man kann das so ein bisschen interpretieren, als dass er sich so, oder auch mehrere Clubs vielleicht, weiß ich nicht ganz genau, so ein bisschen damit bevormundet gefühlt haben von der Liga. Können Sie das nachempfinden?
Also ich kenne das Argument von Martin. Also er geht ja sehr unternehmerisch ran, kann man auch sagen. Also das Motto, er weiß, wenn er nicht steigert, dann wird Crailsheim auf Sicht, ja, auf wie viel ja auch immer, dann nicht mehr BWL-fähig sein. Und das gilt ja auch für andere Standorte. Aber es hilft schon, wenn man ein klares Ziel vorgibt. Ne? Mhm. Und das ist in dem Fall ja die 6 Millionen und die Halle. Und es gibt auch die andere Perspektive. Ne? Es gibt eben Clubs, die auch klare Vorgaben wünschen, explizit. Und deswegen auch unter anderem das Hallenthema. Da mussten wir jetzt schon irgendwie auch unser Ei legen, weil es gibt Clubs, die selber ganz klar erkannt haben, dass sie ein Hallenprojekt brauchen. Also sei jetzt mal beispielsweise logischerweise Würzburg genannt, die an dem Thema seit langem arbeiten. Das ist ja bekanntermaßen Frankfurt, das ist aber auch Göttingen, Hamburg, ne, die ja auch an einem Elbdom arbeiten und die tun sich natürlich leichter in den Gesprächen mit einer Stadt oder auch Investoren, Betreibern, wenn sie was vorlegen können von der BBL, ne, und sagen, hier, ich muss aber, ne, so. Und das eben aus der anderen Sicht, glaube ich, wird da eher ein Schuh draus, ne? Dass die Clubs auch ein klares Ziel brauchen, nachdem sie sich ausrichten und eben dann auch zu ihren Stakeholdern gehen. Oder auch zweite Liga, ne? Auch da natürlich brauchen die Clubs eine klare Zielvorgabe, ne? Oder einen klaren Horizont, wo sie hin müssen, um BWL-fähig zu sein. Also das hilft schon sehr. Wenn man alleine sagt, naja, ihr werdet eher schon alle alleine wachsen, weil sonst gibt es euch nicht mehr. Das ist ein bisschen zu kurz gedacht und wird auch nicht jedem Standort irgendwie gerecht.
Hm. Ja, wenn wir aktuell in die Liga gucken, die meisten Standorte, es sind glaube ich 12, der aktuell 18, verfügen ja schon über die nötige Hallenkapazität, eben von diesen 4.500. Woher kam diese Zahl? Hat man sich da an aktuellen Zuschauerzahlen orientiert, 4.500, das als Zielvorgabe vorzugeben?
Das haben wir jetzt nicht wissenschaftlich ermittelt. Wir hatten jetzt auch keinen Gutachter da, der uns gesagt hat, irgendwie in 2030 muss eine Halle so und so groß sein. Das hat sich eher anders gerechnet. Also diese 4.500 stehen natürlich jetzt im Mittelpunkt der Diskussion. Aber eigentlich sind wir ja anders rangegangen. Ne? Wir haben ja gesagt, was nützt jetzt Frankfurt oder Hamburg eine 4.000 oder 5.000 Halle, ne? Nämlich genau irgendwie gar nichts. Die denkt natürlich in anderen Größenordnungen. Dann kamen wir auf diesen 1%, ja, ist auch so ein bisschen über den Daumen gepeilt, aber ich glaube nicht so ganz schlecht, dass wir gesagt haben, pro 100.000 Einwohner irgendwie 1%. Also wenn du 700.000 Einwohner hast wie Frankfurt, dann wäre es mindestens eine 7.000 Halle. Und dann haben wir eben gesagt, okay, aber dann mit einer Mindestgröße, ne, so, weil, weiß ich, das Einwohner hat Fechter, wenn sie wieder aufsteigen würden, da brauchst du ja keine Genau, ja, dann brauchst du dann ja keine 15-Leute-Halle, ja. Also insofern auch Quatsch. Und da kamen wir eben auf diese Mindestgröße, was ja sich so ein bisschen orientiert, also an den Projekten der letzten Jahre, was so an neueren Hallen gekommen ist. Das ist so Heidelberg, ne, das ist so, oder auch eine Halle in Ludwigsburg, die ja nicht so alt ist, oder auch Rostock, die jetzt, oder Chemnitz, die neuen, die ja in Tick größeren Stadthallen dann noch spielen. So 5.000 fanden wir so ein bisschen zu groß irgendwie und dann 4.000 zu klein und dann kam man irgendwie so auf 4.500. Also es ist relativ pragmatisch gewesen. Ne? Also hinter steht jetzt nicht irgendwie so ein wissenschaftlicher Ansatz oder ein Gutachten. Und ich glaube, eine ganz vernünftige Zahl, die so irgendwie auf den ersten Blick auch Sinn ergibt. Aber eben mit dieser 1%-Regelung, was aber auch wieder eben bei 7.000 gedeckelt ist, weil Hamburg braucht jetzt auch, oder Berlin braucht jetzt auch keine 30.000 Halle. Ne? Also insofern in diesem Korridor diesen Korridor sollten die BBL-Hallen dann eben als Mindestgröße immer, ne? Mehr geht ja immer, aber als Mindestgröße eben sein.
Diese 4.500 waren ja eine harte Zahl, die man dort rauslesen konnte. Der Mindestetat ist die andere harte Zahl, die man da rauslesen konnte. Genau. Ist ja aktuell bei 3 Millionen Euro, soll auf bis 2032 auf 6 Millionen Euro erhöht werden. Wenn wir jetzt mal nachrechnen, 10 Jahre, jeweils 500.000 Euro alle 2 Jahre, dann kommen wir nicht ganz an. Also wann ist genau die erste Erhöhung geplant, genau, und wie soll es dann da weitergehen?
Genau. Also diese Zahl, das war relativ einfach, ne? Wir haben gesagt, wenn wir verdoppeln, dann ist es nur konsequent, eben auch den Mindestetat zu verdoppeln. Und Verdoppelung ist so das eben, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben für die wesentlichen Punkte. Und da waren die 6 eben sehr schnell dann auch konsensfähig. Wir haben jetzt in der Pressemeldung am Freitag jetzt nicht den kompletten Weg dahin reingeschrieben, haben den aber durchaus festgelegt, ja. Und das geht sich in der Tat mit diesem, was wir reingeschrieben haben, ungefähr alle 2 Jahre 500.000 nicht ganz aus, aber so ungefähr schon. Also ich kann das jetzt mal so auf der Tonspur machen, aber wir werden das auch alles logischerweise noch dann auch mal in die Regularien schreiben, dann hat es auch jeder schwarz auf weiß. Also es bleibt in der Kommissaison, bleibt 23, 24 erst einmal 3 Millionen Euro. Dann in der darauffolgenden Saison, 24, 25, werden es dann 3,5 Millionen. Also da kommt die erste Stufe, die erste Erhöhung um 500.000 Euro. Und dann geht es in 2 Jahresschritten immer 500.000 Euro rauf. Ne? Dann sind wir irgendwann bei 5,5 Millionen in 31, 32 und dann eben dann ein Jahr weiter dann 32, 33 die 6 Millionen. Also so geht das halberlei linear. Passt das eigentlich ganz gut. Ja. Und du musst auch sehen, wir haben eine Inflation draußen in Deutschland, die irgendwo 7-8% beträgt. Den müssen wir ja auch irgendwie Rechnung tragen. Und insofern, glaube ich, ist das ein ganz vernünftiger Horizont, wenn man heute so drauf schaut und denkt, na 6 Millionen, das ist ja wahnsinnig viel, da ist es auch. Und für manche natürlich per heute kaum zu stemmen, aber wir reden ja nicht über heute, ne? Sondern wir reden da über einen vernünftigen Weg dorthin.
Hat das auch damit zu tun, dass beispielsweise Alba Berlin und Bayern München sich ja immer international mit anderen Budgets, mit anderen Etats messen müssen in der Euroleague, wo sie ja eher ein kleinerer Player sind, dadurch natürlich in der BBL oder überhaupt im BBL-Vergleich immer weiter wachsen müssen und dann auch ihrer Konkurrenz komplett entwachsen würden, also sind ja jetzt schon sehr viel weiter weg wie andere Standorte, kleinere Standorte, aber dass man da die kleineren Standorte auch mitsieht, dass da diese Gap, diese Flucht zwischen Bayern und Alba und dem unteren Teil der Liga nicht so eklatant wird, dass nie wieder irgendwie ein Sieg zustande kommen könnte?
Ja, das ist natürlich ein Aspekt, ne, dass dieser Spread, wie sagt man auf Deutsch, die Spreizung nicht so groß ist in der Liga. Ne? Aber das war jetzt eigentlich weniger so der Gedanke. Es war eigentlich der Punkt, wir kommen so von jedem einzelnen Club, ne? Und wir reden nicht immer nur über Bayern München und Alba Berlin und dass die der Liga enteilen. Das ist nicht immer so das dominierende Thema. Sondern die Liga wächst nur organisch und gesund, wenn jeder einzelne Standort wächst. Also das ist so unser Gedanke. Und insofern wollen wir jeden einzelnen Standort irgendwie auch fördern. Ne? Eben so die heutige Landkarte oder auch die Landkarte, wie sie dann in 10 Jahren aussehen mag. Und nur so kann die Liga eben wachsen, dass jeder Standort sich entwickelt. Ja. Und das war eher so der Leitgedanke.
Ein Thema, das, glaube ich, die Fans vor allem getrieben hat, jetzt mit dieser Professionalisierung, auch die Erhöhung des Etats, ist die Schere zwischen Pro A und BBL. Denken Sie, es wird dann noch einen regulären Auf- und Abstieg geben können oder nimmt man vielleicht auch so ein bisschen ein Closed-Shop-Prinzip in Kauf, dass man eben wirklich 16, 18 wirklich wettbewerbsfähige, stabile BBL-Clubs hat, aber dann die Lücke zur Pro A vielleicht zu groß wird?
Nee, ganz im Gegenteil. Also es kommt so oft reflexartig, ne, dass die BBL sich abschotten will und sozusagen den Aufstieg quasi, auch wenn er festgeschrieben ist, dann verunmöglichen will durch die Hintertür. Das ist, also kann ich nicht anders sagen, das ist Quatsch, ja. Also ganz im Gegenteil. Wir sind Verfechter von einem funktionierenden Auf- und Abstieg. Wir haben gerade mit dem DBB letztes Jahr unseren Grundlagenvertrag 10 Jahre verlängert. Wir haben gerade vor wenigen Wochen erst unseren Grundlagenvertrag mit der Pro A wieder 10 Jahre verlängert. Da steht auch drin, 2 Absteiger, sofern eben möglich. Ne? Und jetzt werden wir das nicht aushöhlen, ja, durch, also ist überhaupt nicht der Punkt, ja. Und ganz im Gegenteil, die letzten 4 Aufsteiger, die wir bekommen haben, also das Hamburg, Chemnitz, Heidelberg, Rostock. Die liegen ja fast alle jetzt schon hier, ne, in diesem Bereich der 10-Jahres-Perspektive. Also alles durch die Bank, tolle Standorte, toll geführt, toll gemanagt. Und eine Bereicherung viermal für die BBL, ne? Also es hat ja dann in den Fällen hat es ja exzellent funktioniert. Und das ist ja das, wo wir auch hinwollen, ne? Ich glaube auch, es hilft jetzt einem ambitionierten Zweitligisten oder Projekt, wo auch immer es steckt, ja, in den Ligen, genau zu wissen und diese klaren Leitplanken zu haben. Aha, da muss ich hin, ja. Und das wird sich ja auch diesen Standorten ja irgendwie einen Plan, 10-Jahres-Plan aufzustellen mit ihrer Stadt, mit ihren Investoren. Und ich glaube, das hilft, ja. Und ich kann mal berichten von, war eine meiner Lieblingsgeschichten, ja, vor einigen Jahren ruft mich ein Bauamt einer mittelgroßen deutschen Stadt an, ja. Das erste war so ein Radio-Comedian, ne? Aber war dann echt. Und der sagte dann, wir überlegen, eine Halle zu bauen, was müssen wir da machen? Und diese Frage müssen wir auch beantworten. Wenn da ein Club oder eine Stadt sich eben melden, ganz seriös, und sagen, wir haben eine BWL-Perspektive, wir finden Basketball für unsere Stadt ein wichtiges Ding und wir würden das gerne in der BWL etablieren, dauerhaft, was müssen wir da machen? Und da konnte ich nur sagen, keine Ahnung, also momentan ist es 3.000, kann sich aber ändern. Da kann der Bauamtsmensch überhaupt nicht mit anfangen, ja. Und jetzt gibt es eben eine ganz klare Perspektive und eine klare Aussage. Wenn jemand eben BBL spielen möchte, dann muss er das und das erfüllen, ne? Und das ist es Planbarkeit. Das finde ich seriös und professionell. Und ich denke, das hilft eben einem ambitionierten Zweitligisten, ne? Und ich kann also nur sagen, also diese flexartigen Dinge da, die BBL macht die Tür zu.
Ja, ich kann da irgendwie so beide Seiten ein bisschen verstehen. Zum einen wird es auf lange Sicht wahrscheinlich keinen zufälligen Aufsteiger mehr, in Anführungsstrichen, geben, weil da muss eine lange Planungsphase dahinter sein, da muss, glaube ich, über Jahre aufgebaut werden, um dann schlussendlich aufsteigen zu können. Andererseits kann sich die BBL natürlich erstens nicht an anderen Ligen orientieren und vor allem nicht an einer Pro A in Anführungsstrichen ebenfalls wieder als Bremsklotz. Also wenn man immer sagt, ja, dann muss halt die Gap darf nicht zu groß werden zwischen BBL und Pro A und dann orientiert man sich an der Pro A runter. So funktioniert es halt dann auch nicht, dass man weiterkommt. Also ich kann da irgendwie beide Argumente ganz gut nachvollziehen. Herr Holz, lassen Sie uns doch zum nächsten Punkt weiterkommen. Zu den Medienzahlen. Auch die sollen sich ja verdoppeln. Mhm. Jetzt gibt's ab der kommenden Saison einen neuen Medienpartner, Dein, der da mit dabei ist. Ich denke, dass der neue Medienpartner da keine unwesentliche Rolle spielt, oder? In den Überlegungen.
Nee, in der Tat. Also gut, wir hätten die Ziele jetzt auch so gesetzt, wenn es keinen neuen Medienpartner gäbe, ne? Aber es ist schon so, dass wir natürlich uns von Dein Wachstum erhoffen. Deswegen, vor allen Dingen aus diesem Grund, sind wir ja auch gewechselt, ja, und haben die Entscheidung getroffen, nach 9 Jahren Magenta dann eben zu einem neuen Anbieter zu gehen, weil es eine ganz klare Wachstumsstory dahinter gibt, die jetzt keine garantiert, aber an die wir auch glauben, ne? Und insofern spielt das natürlich schon Hand in Hand, ja. Aber ich kann euch natürlich auch sagen, dass dieses Strategieprojekt, das hat begonnen in, die erste Sitzung gab es im Februar 20, ne? Also da gab es ja unsere ja berühmte Vision 2020, beste Nationalliga Europas. Und dann war 2020, da haben wir uns überlegt, ja, what's next? Ne? Da haben wir uns relativ früh im Jahr 2020 angefangen, mit einigen Clubs in der Arbeitsgruppe zusammenzusetzen und überlegt, was so der nächste Schritt wäre. Also das war 20. Ne? Dann wissen wir ja alle, was im März 20 passiert ist. Und da hatten wir 2 Jahre lang irgendwie auch andere Sorgen. Und das Thema kam dann, haben wir 1,5 Jahre weggepackt und kam dann nach dem letzten Sommer, im Herbst 21, haben wir wieder angefangen, an dem Thema weiterzuarbeiten. So, mit Dein haben wir abgeschlossen im Mai. Die Gespräche mit Dein wurden so aufgenommen im Februar. Also daran seht ihr, also es ist ein halbes Jahr vorher, haben wir auch schon dieses Ziel Verdoppelung, Triple-Double. Das hatten wir relativ schnell so entwickelt. Das ging eigentlich, das war schon letzter Herbst, ne, dass wir da eigentlich wussten, wo wir hingehen. Und das war noch unabhängig von dem Dein-Thema. Aber es passt natürlich super zusammen, ne? Weil Dein steigt hier nicht ein, um die Zahl der Telekom-Nutzung zu matchen, sondern das ist ganz klar. Das muss mehr werden. Wir wollen mehr Leute erreichen mit der BBL. Und das muss eine BBL auch, ja. Das gibt eine BBL auch her. Und wir geben uns auch nicht mit dem zufrieden, was wir heute haben, ne? Insofern, das greift schon gut ineinander, ne?
Ja, das
und ohne dass ich jetzt sagen will, dass Dein jetzt auch genau die verdoppelten Pay-TV-Zahlen oder so sich vorgenommen hat. Aber es geht schon irgendwie in diese Richtung. Ne? Also Dein tritt hier und Axel Springer tritt hier nicht an, um sozusagen das Plateau nur zu halten, ne? Sondern auf dem Plateau muss es weitergehen.
Sieht ja auch so ein bisschen so aus, als würde dieses Zukunftspapier, ist ja über 10 Jahre geplant, als ob man dann da auch dem neuen Medienpartner sagt, mit diesem Zukunftspapier, hey, bei uns soll es wirklich vorangehen, es lohnt sich da auch langfristig dran zu bleiben. Also finde ich aus der Idee auch eine gute Idee, auch selbst wenn es nicht direkt mit Dein abgestimmt war.
Genau, ja, ja. Also ich hatte das logischerweise auch vor der Veröffentlichung damit Christian Seifert abgestimmt oder ihn informiert. Und das passt natürlich alles. Also ich finde das großartig. Das ist genau das, was sie auch sehen wollen. Ne? Wir sind da angetreten gemeinsam, um die BBL aufs nächste Level zu bringen. Und das ist dann ja auch schlüssig, dass wir uns auch committen, ne? Und eine Strategie nach außen geben.
Gibt es da schon Neuigkeiten zu vermelden, abseits den bekannten Sachen mit Dein, dass eben Kooperationen mit reichweitenstarken Medien der Springer-Gruppe, frei verfügbaren Highlights. Gibt es darüber hinaus schon was, was Sie sagen können, wie diese Verdopplung geschafft werden soll?
Ich weiß jetzt nicht, was genau schon bekannt ist, aber in der Tat, diese Verdopplung der Reichweiten, die untergliedert sich nochmal, ne, in 4 Bereiche. Das wird Pay-TV sein. Das ist dann darüber hinaus zweitens generelle TV-Präsenz, also im Free-TV, das ist dann so die, ich sag mal, die Präsenz der BBL in der Sportschau, in den Morgenmagazinen, generell in den Medien. Darf auch mal durchaus ein Spielbild in der Tagesschau vorkommen, ist auch nicht verboten, ja. Dann haben wir als drittes Thema, das haben wir jetzt genannt, Digital Classic, also es ist dann, sind die Websites im Wesentlichen und dann der gesamte Bereich Social Media. Und da glaube ich sogar, ist eine Verdoppelung noch irgendwie, gerade im letzten Bereich, noch jetzt ziemlich gut möglich, ja, also noch ziemlich unambitioniert. Da werden wir mal schauen, man wächst ja aus sich heraus schon, ne? Auch ohne, dass wir irgendwas dafür tun, wächst ja Social Media schon stark. Der Kuchen insgesamt ja größer wird. Und da müssen wir uns mal angucken, wenn wir die Verdopplung schon eher haben, dann müssen wir das neu definieren. Aber in der Tat wollen wir ja sehr die BWL, das ist ja so unser Mantra, so ein bisschen aus der Blase holen, ne? Und eben über die Medien, die uns ja begleiten, wie logischerweise ihr, ne, und auch andere, wollen wir ein bisschen auch in der öffentlichen Wahrnehmung stärker stattfinden lassen. Oder ganz platt gesagt, so die BWL soll ein Stück weit Thema auf dem Schulhof sein. Und damit müssen wir aus der, wie wir immer sagen, aus der Bubble, ne, aus der Blase unserer bestehenden Fans raus und müssen weitere Menschen erreichen und die eben nicht sofort ein Pay-Abo abschließen. Das geht logischerweise immer noch über das klassische Fernsehen. Und es geht über, geht vor allen Dingen über die digitalen sozialen Medien. Und da wird die Bildgruppe insbesondere wird da eine wesentliche Rolle spielen, in dem Basketball stärker präsent ist. Und der zweite Reichweitenpartner von Dein wird die ARD sein. Wobei ARD auch nicht immer nur da das erste ist, ne? Der ARD besteht aus einer ganzen Reihe von Landesmedienanstalten, Landesrundfunkanstalten, also die SWRs und WRs dieser Welt. Und ein großer Player, den wir natürlich im Blick haben, ist sportschau.de. Also eine große Sportplattform, die auch massiv ausgebaut wird innerhalb der ARD. Und dort wird eine BWL auch wesentlich präsenter sein. Ja. Weil man immer sagen muss, Vorsicht, ne, redaktionelle Unabhängigkeit, wird da nichts vorgeschrieben. Eine Redaktion ist immer in Deutschland unabhängig, das ist auch gut so. Gerade auch bei Springer. Aber insgesamt ist da schon der Gedanke, dass eine BBL da mit ihren Storys ganz anders auch eben auftaucht.
Ja, dafür dann damit ja
auch irgendwie in der Relevanz, ne? Also eine BBL kann auch anders sein, muss irgendwie relevanter werden, ne? So im generell in der deutschen Öffentlichkeit.
Und dafür ist dann auch dieser zusätzliche mindestens eine Social Media Mitarbeiter dann auch eingeplant, der ja genau. Auch im Triple Double vorkommt.
Ja, genau, auch das, also das zielt in der Tat auf Dein. Also das Konzept sieht dort vor, können wir jetzt mal so einen Schritt tiefer gehen, dass es wesentlich mehr digitale Inhalte geben wird. Das ist so ein Kernkonzept von Dein, das hat uns auch, das war auch so ein wesentlicher Grund, der uns echt überzeugt hat. Also die Clubs werden in beide Richtungen, sie werden sehr viel Inhalte von Dein erhalten, und es gibt da gleich nochmal ein Beispiel, aber die Clubs werden auch verpflichtend Inhalte, viel mehr Inhalte produzieren müssen. Also, das ist eine völlig andere Denke, ja. Heißt jetzt beispielsweise so Spielvorberichte. Wir machen das heute so, dass wir mit unseren Spieltagsredakteuren ja auf unserer Website und auf allen Kanälen so Vorberichte schreiben zu jedem Spiel. Ne? Das wird es in Zukunft nicht mehr geben, sondern es kommt alles an Vorberichten, kommt von deinem und immer mit Bewegtbild. Also es ist immer Bewegtbild ist King, ja. Und das wird jetzt so, Achtung, ja, neuer Begriff, Content Desk, das wird so auf eine Plattform gestellt. Sowohl alles, was dein produziert, wird dort draufgestellt und auch von den Clubs dann abrufbar sein, auch von uns. Und wir und die Clubs, wir werden auch eigene Inhalte drauf spielen. Also insbesondere auch während des Spiels Realtime-Highlights, also Near Live, sagt man auf Deutsch, also praktisch ne, quasi live während des Spiels Ausschnitte. Mhm. Das können wir heute schon, aber das können werden wir ersetzen durch ein Müssen. Und das ist ein völlig anderer Ansatz, eben zu sagen, die Clubs müssen gewisse Inhalte sowohl downloaden als auch uploaden in dieses Desk. Ja? Und das kriegst du mit einem, ich sag mal, mit einem halben Praktikanten dann einfach nicht mehr hin und da brauchst du eine Stelle. Das hätten wir auch fast jetzt gar nicht verpflichtend werden müssen. Das ist den Club total klar. Und nahezu alle haben auch da mindestens einen oder ganze Abteilungen schon, die großen Clubs. Aber es hilft dann schon auch, da das Bewusstsein zu schärfen und zu sagen, da braucht es einfach einen digitalen Content Manager, Managerin. Auch das wieder in Richtung Aufsteiger eher gedacht. Ne? So sagen, ihr müsst dann einfach auch BWL-fähig sein. Weil das, was da Social Media von deinen oder mit deinen auf uns zukommt, das ist mit dem Status quo manchmal nicht in allen Fällen zu stemmen.
Ja, das zielt, glaube ich, auch genau in die Richtung, was Christian Seifert auch immer sagt. Die BBL muss während der Woche präsent sein. Die Geschichten werden von Montag bis Freitag erzählt und nicht eben am Spieltag. Genau. Und da ist es genau, glaube ich,
das passt alles. Also das zahlt da genau drauf ein. Ja, genau. Deswegen machen wir das. Und also die BBL ist ja heute schon eine Content-Maschine, wie hier in Köln, ja, mit 10.000 Uploads in der Saison, viele Clubs auch schon. Aber das wird alles noch deutlich mehr. Ja. Und vor allen Dingen auch verpflichtend. Und da braucht es dann eben auch die entsprechenden Kapazitäten.
Ja, ein Punkt an diesem Deal mit Dein ist ja auch, dass ein gewisser Anteil der Erlöse in die Nachwuchsarbeit gehen soll. Ich meine, es sind 10%, korrigieren Sie mich gerne. Gibt es da schon Pläne, wie das aussehen soll?
Ja und nein. Also das ist in der Tat auch ein ganz wesentlicher Aspekt, dass ein Teil der Lizenzvergütung, aber eigentlich obendrauf nochmal, also die Lizenzvergütung ist so schon absolut okay, mehr als okay. Und darüber hinaus wird es einen Teil geben, ganz grob gesagt, so 10% der auf den Basketball entfallenden Erlöse. Also es wird so sein, dass sie sich, wenn sie sich bei Dein registrieren, dann ab nächstem Jahr, dann werden sie relativ früh dann bei der Registrierung gefragt, so was ist ihre Sportart von unserem Portfolio, die sie verfolgen möchten, also Handball, wir, Volleyball oder Tischtennis, und dann kannst du ankreuzen, eben eine der vier oder alle oder keine. Und das heißt, die dann Basketball ankreuzen, diesen Formular, die digital, die werden sozusagen uns dann zugerechnet. Und der Pay-Erlös wird uns, fließt uns dann zu ja, 10% netto zu. Und es gibt dazu auch eine definierte so eine Basis, also eine Garantie auf Deutsch. Eine Garantiesumme, die ist schon sehr hoch. Die ist schon im ersten Jahr nahezu siebenstellig. Also da fließt auch mal richtig, richtig Geld. Und Dein denkt da eben auch sehr langfristig und sagt, das soll jetzt nicht sozusagen in den Abgründen der BBL und der Clubs verschwinden, sondern das wollen wir eben zweckgebunden, zielgerichtet einsetzen. Und je mehr Menschen eben auch Basketball spielen, und desto mehr werden sich auch am Ende dafür interessieren, so mehr werden auch irgendwie dann Basketball schauen wollen. Also wir wollen da auch so ein bisschen die Breite und die Grassroots irgendwie angehen miteinander. Und das ist ja auch für einen Medienpartner ist das ja eine innovative Denke. Also wer macht das schon? Das finde ich herausragend. Das war auch übrigens ein großer Pluspunkt bei der Entscheidung für Dein. Ne? So, wie war das jetzt genau? Also das ist ganz klar von Dein ins Zweck gebunden. Es muss in den Nachwuchs fließen. Aber darüber hinaus, wie wir das jetzt machen, ob jetzt jeder Club davon dasselbe bekommt oder ob wir das noch weiter weggebunden machen in Nachwuchsprogramme. Wir wollen ja noch, das haben wir ja geschrieben, wir wollen noch stärker in die Grundschulen rein. Wir wollen auch über die Standorte hinaus so Regionalentwicklung betreiben. Das kostet ja am Ende alles Geld, ja. Und da redest du dann auch über Stellen. Aber das müssen wir nochmal im nächsten Schritt besprechen. Es ist nicht alles, was wir jetzt entschieden haben, schon so bis in die letzte Verästelung festgelegt. Also da haben wir auch noch ein paar bisschen zu tun. Und unter anderem eben auch diese Frage, wie war das genau jetzt dann verwendet. Aber in welche Richtung es geht, das ist klar. Mhm.
Ich finde es auch interessant, dass dieses Papier auch auf den Nachwuchs quasi zukunftsgewendet sich gestaltet. gerade wenn wir auch darauf gucken, dass jetzt die Nachwuchsentschädigungen oder die Entschädigungen für Nachwuchsspieler gestiegen sind. Da wurden jetzt keine konkreteren Zahlen mitgeteilt. Ich weiß nicht, ob es die gibt, aber wenn ich als Club den Nachwuchsspieler oder den bei einem anderen Club ausgebildeten Spieler bei mir einsetze, dann muss ich dafür was bezahlen. Das gab es ja bisher schon, da waren die Summen aber eigentlich nicht so, dass es sich wirklich gelohnt hat, Nachwuchs auszubilden. Ist das jetzt ein bisschen angepasst worden?
Ja, genau in diese Richtung geht es auch. Also es wird ein Punkt sein, wäre also nicht das gesamte, diese gesamte Prämie, die heißt übrigens Move Your Sports Prämie, also diese gesamte Prämie wird nicht in dieses Ablösesummen-Thema oder Auslösungsschädigungsthema fließen, aber schon auch ein relevanter Teil. Also wir glauben schon, dass es momentan eigentlich finanziell eher symbolisch ist. Ne? Das ist kein wirklicher Anreiz,
genau,
für einen Club einen BWL-Spieler, also einen BWL-tauglichen Spieler auszubilden. Es gibt eben die anderen Gründe, klar, aber so das Geld allein ist eher so eine Anerkennung oder Symbolik. Und es soll schon auch ein Anreiz sein, ne? Weil wir wollen nämlich auch sowohl Spitze als auch Breite, ne? Wir wollen mehr BWL-taugliche Spieler aus dem System holen, sozusagen. Wir wollen aber auch dann über die Breite wesentlich mehr Kinder und Jugendliche erreichen. Und gerade dieses Spitzenthema, das wollen wir auch dann, am Ende ist es dann auch wieder ein Geldanreiz, ne? Wollen wir das auch über Ablösesummen festgelegt, dann steigern, auch signifikant. Aber da müssen wir noch mal so ein bisschen rechnen, ne? Was da genau möglich ist und was da geht. Heute ist ja auch schon ein bisschen Geld im Topf. Über die eben ja Verpflichtungs- und Nachverpflichtungsprämien für Ausländer, die wir im System haben. Da müssen wir mal ein bisschen rechnen, ne? Was da wirklich dann machbar ist.
Okay.
Aber es wird schon signifikant mehr sein.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal, glaube ich, ein gutes Zeichen auch für Clubs, dann weiter Spieler auszubilden. Im Fußball lohnt sich das ja so ein bisschen zumindest bei manchen.
Genau.
Das wäre natürlich super, wenn das im Basketball auch so wird. Lassen Sie uns noch zum nächsten Thema rüberkommen. Wir wollen natürlich auch über den internationalen Erfolg sprechen, der verdoppelt wird. Bisher haben wir über sehr vieles gesprochen, was klar in Zahlen festgehalten wurde, was klar nachvollziehbar war. Jetzt haben sich natürlich sehr viele gefragt, was soll diese Scorecard sein?
Genau.
Wie misst man internationalen Erfolg und wie soll der sich dann verdoppeln?
Ja, auf die Frage habe ich mich schon gefreut. Ich hatte auch am Wochenende bei einem oder anderen Kollegen von Magenta schon gesagt, das Thema vertieft man dann beim nächsten Mal. Also das ist noch das, was wir noch entwickeln müssen. Ne? Also wir haben es jetzt mit reingenommen, wohl wissend, dass wir das noch nicht konkret beziffern können. Also die Reichweiten, das ist natürlich simpel. Geld ist irgendwie noch simpler, ja, das zu verdoppeln, aber eben dieses Thema sportlicher Erfolg, da brauchen wir in der Tat eine Scorecard, aber die gibt es noch nicht.
Sieht es dann so aus wie die UEFA 5-Jahres-Wertung oder sowas in die Richtung? Kann man sich das so vorstellen?
Ja, ich kenne die jetzt nicht im Detail. Ja, also wir werden uns natürlich mal anschauen. Also was ist der Hintergedanke? Ne? Wir haben ja gesagt, so, was macht eine Liga attraktiv? So sind wir mal rangegangen. So relativ strukturiert und analytisch, so wie wir halt sind, ne? Und haben gesagt, naja, eine Liga muss am Ende attraktiven Sport bieten. Also die haben am Anfang attraktiven Sport bieten. So logisch, wir brauchen Stars, wir brauchen Teams, die erfolgreich sind. Und das ist natürlich ein internationaler Erfolg irgendwie zu messen, ne? Internationalen Vergleich zu messen. Und das andere ist, wie gesagt, es muss viele Menschen geben, die die Liga verfolgen und die ist irgendwie interessiert, was so die Liga treibt. Und dann am Ende ist es Profisport, da braucht es Geld im System. Und also das waren so die drei Treiber einer Liga, was ich ganz analytisch mal sieht. Ne? Und das Thema Attraktivität haben wir uns überlegt, ja, wie misst man das? Da ist natürlich, was ist das attraktive Spiel? Für den einen ist es attraktiv, wenn das Spiel ein Highscore ist, 115 zu 110 ausgeht, so NBA-mäßig. Da lässt eine NBA auch 48 Minuten spielen, ja, und verteidigt nicht. Für die anderen ist es eher spannend, wenn es ist in der Euroleague, ne? Dass es irgendwie Taktik-Schachspiel ist und vielleicht auch mal irgendwie ein Low-Score ist. Also das lässt sich ja schwer jetzt bemessen. Ne? Was ist jetzt ein attraktives Game? Ja? Ist es jetzt auch ein langes Spiel? Ist es ein kurzes Spiel, was sicherlich zweifellos attraktiv ist, wenn es wenig Unterbrechung gibt? Also an das Thema müssen wir ran. Ja, das ist ja auch ist echt ein Thema, dass wir sagen, so ein Spiel, so was 2:10 geht, ohne Overtime, weil andauernd da Instant Review geschaut wird oder weil die Schiedsrichter laufend beraten oder weil complained wird oder was auch immer oder die Auszeiten nicht eine Minute, sondern drei dauern. Das ist, da müssen wir schon auch ran, ne? Aber da haben wir jetzt kein klares Ziel definiert. Glaube aber schon auch, dass so ein Spiel in 1,50 oder so durch sein sollte, ja. Aber das kann man ja auch schlecht jetzt so komplett immer steuern. So, und dann ist so der internationale Erfolg ist in der Tat ein Treiber. Wissen wir auch im Vergleich aus anderen Ligen. Und das werden wir über eine Scorecard, das am Ende wird so sein, dass du für einen Platz in der Euroleague, ein Ranking oder ein Final Four im Eurocup-Finale, im Champions League Final Four, im FIBA Cup irgendwie dann Punkte bekommst. Ne? Und dann werden wir das darüber mal messen, dann werden wir so ein Ausgangswert festlegen und dann diese Punkte sozusagen verdoppeln. Das ist so der Gedanke dahinter. Überlegen noch, die Nationalmannschaft mit reinzunehmen, weil logischerweise auch der Erfolg der Nationalmannschaft ein Treiber ist. Und die BBL, die Nationalmannschaft, ja logischerweise mit Talent beliefert, ist direkt oder auch dann irgendwie dann indirekt, indem die Spieler aus der NBA oder Euroleague ja alle BBL-Hintergrund haben und nahezu alle. Und das überlegen wir noch, ob wir auch die ja Nationalmannschaft eben mit reinnehmen, die ganz unzweifelhaft ein Treiber ist, auch für eine Liga. Aber das sind ja Dinge, die wir nicht komplett in der Hand haben. Ne? Und wir können jetzt auch schlecht den DBB da irgendwie die Ziel vorgeben, ne? Sondern das überlegen wir uns dann nochmal auch gemeinsam im DBB. Aber das ist schon so der Gedanke am Ende, sich, wie gesagt, so einen Punktealgorithmus zu überlegen. Und dann ist das relativ simpel, so dann zu berechnen. Aber den haben wir noch nicht, aber das ist auch kein Hexenwerk. Und das wird schon dann demnächst mal geben.
Ein Punkt, den Sie angesprochen haben, das fand ich sehr spannend, mit der Spieldauer, mit den Unterbrechungen, ist das Thema Schiedsrichter. Mhm. Wir haben ja in Deutschland einen Schiedsrichterpool in der BBL, glaube ich, der sehr, sehr gut ist. Wie soll denn in diesem Bereich die Entwicklung aussehen? Die Vereine, die Liga, die Strukturen werden immer professioneller. Die Schiedsrichter sind in der Regel keine Vollprofis. Gibt es da auch Visionen für die nächsten 10 Jahre?
Ne, 10 Jahre jetzt nicht, ne? Also das Profi-Schiedsrichterwesen, das stellt sich bei uns wirklich nicht ernsthaft. Ich glaube, das gibt so der Basketball in Deutschland jetzt auf Sicht auch nicht her. Weil ja viele Kolleginnen und Kollegen, die pfeifen, ja dann natürlich einen Job haben, ne? Aber das ist dann ja auch nicht immer so der Fulltime- und Lebensmittelpunkt-Job, ne? Das ist schon Schiedsrichterei, ist dann schon auch ein wichtiger Bestandteil ihrer Karriere, ihres Lebens. Das ist aber in der Tat ein Thema, das wir uns schon auch anschauen, ne? Weil wir brauchen schon in der BBL 30 Schiedsrichter eben auch auf Top-Niveau. Ne? Das Thema gehört uns ja nicht alleine, sondern die Schiedsrichter dann kommen natürlich aus dem DBB-System und werden über ein Referat gesteuert, das sowohl dem DBB als auch uns gehört. Also es ist eine relativ komplexe Struktur. Wir sind auch mit dem DBB auch im Rahmen der Gespräche im Grundlagenvertrag übereingekommen, dass wir uns da mal gemeinsam Gedanken machen, wie wir das Thema so ein bisschen zukunftssicherer aufstellen. Auch im Referat oder im Monitoring der Schiedsrichter, in der Qualitätssicherung wird viel von Ehrenamtlern gemacht, ne? Oder von Ruheständlern. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr so ganz nach BBL im Jahre 2022 folgende angemessen. Das müssen wir schon wahrscheinlich ein bisschen professionalisieren. Wir denken schon auch drüber nach, da vielleicht die eine oder andere Stelle auch zu schaffen. Aber das wird immer nur im Schulterschutz im DBB gehen, was auch völlig in Ordnung ist. Und wir diskutieren das gemeinsam im DBB, wie wir jetzt die Gesamtstruktur, also nicht nur das Pfeifenpersonal, sondern auch sozusagen das Drumherum, die Qualitätssicherung insbesondere, Ausbildung, Qualitätssicherung, Schulung, aber auch so Themen wie, ich sag mal, strategische Steuerung. Ne? Also wir wollen, dass ein Spiel eben ein bisschen schneller durchläuft. Ja, und dass wir so Dinge eben auch steuern können miteinander. Und das ist schon ein Thema, ja.
Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch zwei Dinge zum Wettbewerb, die wir zum Schluss noch besprechen wollen. Klar. Zum einen in der Basketball-Bundesliga sind jetzt ab der kommenden Saison Play-Ins angesagt. Ich habe mich darüber sehr gefreut, muss ich sagen, weil ich eher die Vorteile sehe als die Nachteile. Hat man nochmal zwei spannende Spiele, vor allem die um den 7., 8. Platz rum, die dann in den Playoffs historisch eher schneller rausgehen, haben dann nochmal zusätzliche Spiele. Wie soll da der Modus ganz genau aussehen und was versprechen Sie sich als Liga davon?
Das ist ein super Thema, ne? Genau. Also da freue ich mich persönlich auch, weil das ist so ein bisschen auf meinen Mist gewachsen, der Gedanke, den wir auch intensiv diskutiert haben. Ich freue mich sehr, dass es dann auch einstimmig sogar durchging. Also es ist, glaube ich, eine ganz coole Idee, dass wir sagen, wir wollen so ein bisschen die Spannung erhöhen. Es soll bei mehr Spielen in der regulären Saison um was gehen. Sozusagen erhöhen wir nochmal die Spannung, dass es dann nicht nur um Platz 8, sondern auch noch um Platz 10 geht. Ne? Und wenn man sich mal so einen Fall anschaut, wie letzte Saison Würzburg, die fast schon irgendwie abgestiegen waren und auf einmal mit einem neuen Coach eine Aufholjagd starten Und am Ende wäre das wäre genauso eine Story gewesen. Die wäre in Richtung Platz 10 gegangen, wäre. Das hätte nochmal hinten raus echt nochmal auch am Standort Würzburg nochmal für echten Anreiz gesorgt. Und dann mit dieser Stufe 6, Platz 6 zu 7, das ist auch nochmal so eine weitere Stufe, eben die Spannung verspricht. Ne? Also wir erhöhen wirklich jetzt allein schon in der regulären Saison erhöhen wir die Spannung enorm und wir schaffen mehr relevante Spiele hinten raus, bei denen es noch um was geht. So, und diese eigentlichen Spiele selber, haben wir jetzt auch nicht so kompliziert in die Pressemeldung reingeschrieben, war schon lange genug. Also das ist relativ simpel. Und das wären nochmal, also nicht zwei in dem Fall, sondern drei Knallerspiele. Also es spielt dann Platz 7 gegen 8 mit Heimvorteil ein Spiel, Heimvorteil 7. Der Verlierer, also Lucky Loser, spielt dann gegen den Gewinner aus 9 gegen 10. Und um den Platz 8. Also es gibt einfach drei Spiele, 7 gegen 8, 9 gegen 10 und Lucky Loser 7 gegen 8 gegen Gewinner 9 gegen 10. Jeweils immer ein Spiel, also auf Neudeutsch Single Elimination Game. Und das spielen wir in der Woche nach der regulären Saison. Also wir hören ja auf, in der Regel an einem Sonntag, mit einem vollen Spieltag, also zeitgleich alle Spiele aus Wettbewerbsgründen. Und wir fangen am Wochenende drauf, ja in der Regel Samstag, in den Playoffs an. So, und jetzt können wir auch nicht die Playoff-Teams ewig warten lassen. Sondern dann ist der Gedanke, wir spielen diese Spiele 7, 8 und 9 gegen 10, spielen wir Dienstag. Und das Spiel dann Lucky Loser gegen Sieger aus, spielen wir dann am Donnerstag. Das heißt, wir haben am Dienstag zwei, Donnerstag ein Spiel und das sind sicherlich dann, also das zum Schlachten, ne? Da knallt. Und da glaube ich, das ist mal ein Highlight. Haben wir jetzt auch nicht komplett neu erfunden, muss ich gestehen. Ne? Gibt es schon in der NBA Play-In-Tournament oder auch NFL Wildcard Games. Sag mal, was diese beiden großen Entertainment-Maschinen sich so überlegen, das kann so ganz falsch auch nicht sein. Und insofern machen wir das jetzt auch.
Okay. Zwei Fragen dazu. Bei Platz 9 gegen 10 wird wahrscheinlich auch der 9. Heimvorteil haben. Wie ist es dann beim dritten Spiel, da ist der Lucky Loser dann im Heimvorteil, weil er über.
Ja, oben, okay. Genau. Ja,
und genau. Wenn jetzt angenommen 8 gegen 7 gewinnt, startet 8 auf dem 7. Platz in die Playoffs, spielt dann gegen den Tabellenzweiten, richtig?
Genau. Mhm.
Okay. Und der letzte Platz wird dann quasi in diesem Finale verteilt, genau. Das ist dann Platz 8. Okay.
Also wir spielen 7 und 8 aus, genau, nach dieser
System. Das könnte auch nochmal interessant werden, ja.
Genau, und der Playoff-Baum ist dann unverändert, ne? Genau.
Ja, das ist auf jeden Fall mega interessant, Robert.
Ja, auf jeden Fall auch wieder ein Punkt, glaube ich, der Reichweitensteigerung. Also wenn wir so einen Dienstag haben, vielleicht noch mit versetzten Tip-Off-Zeiten, zwei Do-or-Die-Spiele und dann zwei Tage später nochmal so als Vorgeschmack auf die Playoffs. Ich glaube, das kann wirklich, da geht's rund. Und man hat eben auch diese saure Gurkenzeit, wenn Teams irgendwie zwischen Platz 10 und 14 dümpeln ab Spieltag 26, das eben auch mal ausgeschlagen. Ne?
Also, zieht auch so ein bisschen auf die reguläre Saison, ne?
Also ich bin auch
Team so aus, ne? Genau, und dann
wirklich überzeugt. Ja, und jetzt haben wir einen neuen Pokalmodus. Den haben sich ja wirklich ganz, ganz viele gewünscht. Sollte so sein, nicht, wenn die Pro A zustimmt. Genau, es soll ja in die Pro A Teams ja da mit involviert werden. Ja, gibt es schon Rückmeldungen seitens der Pro A? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die das doof findet, oder?
Ja, erstmal war so reflexartig von der Pro A, fanden die es so ein bisschen semi, sag ich mal, dass wir in unserer Pressemeldung die Pro A erwähnen mit einem noch nicht abgestimmten Modus. Ne? So. Aber wobei, es ist ein Angebot, dass wir in die Pro A richten. Wir wollen auch nicht jetzt irgendwie über die Medien da Druck machen, ne, auf die Pro A. Ich glaube, das ist in der Tat ein Gedanke, der was für sich hat, dass wir 6 Pro A-Teams integrieren möchten in eine erste Pokalrunde und sozusagen auch da uns ein bisschen verzahnen. Ne? Also wie gesagt, macht mal die BBL. Die hebt es hier nicht ab und wird zum Raumschiff oder Closed Shop. Wir wollen die Pro A anschlussfähig halten und auch mitnehmen auf die Reise. Und da ist dieser Pokal schon auch ein Weg dahin, ja. Ich sehe jetzt auch nicht so wirklich, was dagegen spricht. Und ich glaube, Feedback von einigen Pro A-Standorten, was ich schon gehört und gelesen habe, ist gut. Und auch da habe ich eigentlich noch keine negativen Stimmen gehört. Das ist eigentlich auch eine coole Idee, aber wie gesagt, da will ich jetzt auch den Entscheidungsprozess in der Pro A nicht vorgreifen und möchte halt auch nicht irgendwie medial Druck aufbauen. Das sollen die Kollegen sich mal überlegen und dann diskutieren wir das mal gemeinsam. Vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Idee dazu. Aber wir wollen das, Angebot steht und ich finde es eigentlich eine total runde Sache.
Auch da vielleicht nochmal eine Rückfrage zum Modus, wenn 6 Mannschaften aus der Pro A zusätzlich zu den 18 Mannschaften aus der BBL kommen, dann sind es insgesamt 24 Mannschaften. Mit einem Do-or-Die-Modus wird es nicht zu einem Finale kommen. Da muss man eine andere Zahl nehmen, am besten 32 oder 16. Eins von beiden geht nur. Bisher waren es immer 16 BBL-Teams. Mhm. Wie ist da die Idee?
Genau. Also das konnten wir jetzt auch im Detail nicht in diese Pressemeldung reinschreiben, das wäre ja auch nochmal eine Seite länger geworden. Also es funktioniert folgendermaßen. Die BBL-Plätze 1 bis 8, die sind sozusagen fürs Achtelfinale wie heute qualifiziert. Also wir spielen sozusagen jetzt keine volle Pokalrunde neu oder wollen sie spielen, wenn die Pro A zustimmt, sondern es ist so eine Vorrunde. Das Kind hat jetzt noch keinen Namen, das hat so Arbeitstitel Pre-Pokal. Irgendwie auch noch ein doofer Name oder Pokalrunde 0, das ist noch döver, also es braucht schon noch auch ein cooles Label. Und dann spielen in der Tat die Plätze BBL 9 bis 18, also auch die beiden Absteiger, und die Plätze Pro A 1 bis 6, das wären dann nämlich 16 Teams, spielen dann eine Runde, eine Vorrunde. Und die 8 Gewinner treffen dann im dann wirklichen Achtelfinale auf die BBL 1 bis 8. Es soll so über 2 Lostöpfe funktionieren, dass die BBL-Plätze 9 bis 16 sozusagen ein Lostopf sind und die beiden Absteiger 17, 18 plus dann die Pro A 1 bis 6 haben wir dann einen zweiten Lostopf, also 2 Achter Lostöpfe und dann spielt immer ein Pro A-Team, / Absteiger, gegen ein BBL-Team mit Heimrecht, garantiertem Heimrecht Pro A. Respektive Absteiger.
Okay. So haben wir das gedacht. Und dazu ist dann natürlich als Grundlage die vorhergegangene Saison ausschlaggebend.
Logisch, genau.
Ja. Okay. Ja, sehr interessant. Auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn das mit diesem Pokalmodus klappt. Wir sind da ja schon länger dran und betonen das immer wieder. Auch die Kollegen von Magenta Sport sind da auch immer wieder dran und erwähnen das. Und umso besser, dass wir da erhört werden. Wahrscheinlich haben sie nicht uns oder so erhört, aber die breite Mehrheit, die das wollte.
Ja, wir leben ja auch nicht auf dem Elfenbeinturm. Ne? Schauen Sie schon an, was so irgendwie diskutiert wird, auch bei euch und in den Leitmedien. Aber das ist so ein Gedanke, den hatte ich immer schon auch. Ich habe immer in meinen diversen Interviews zum Pokal, ihr wisst ja auch, dass ich ein Fan des Pokals bin, ich habe immer gesagt, das hat Reserven. Und das ist noch nicht Ende der Weisheit, sowohl eben unten als auch oben am Top 4. Das ist ein Thema, das hat enorme Reserven. Das findet unser neuer Medienpartner, findet Pokal geil, wenn ich das sagen darf. Und ich glaube, das war jetzt mal so ein erster Schritt, zu sagen, wir öffnen das nach unten. Wie gesagt, wenn die Pro A dem folgen mag. Ich hoffe. Und dann wäre das in der Tat auch was, das glaube ich so allen irgendwie alles so reflektiert, was so gefordert wird und den Leuten gefällt und was wir auch so hier empfangen haben.
Gab es da irgendwie Abstimmungen nochmal mit deinen auch zu diesem Pokalmodus? Die sind am Schluss die es dann übertragen. Da gab es bestimmt auch die ein oder andere Stimme, die gesagt hat, da muss ein anderer Modus her. Also hatte Herr Seifert zumindest bei uns im Podcast schon erwähnt, dass er da auf jeden Fall hinterher sein wird.
Nee, das haben wir jetzt nicht gemacht, um da deinen jetzt irgendwie einen Gefallen zu tun. Es kommt schon aus uns heraus. Aber es zeigt ja eben auch, dass die BBL, dass wir in vielen Dingen gleich denken, dass der Christian Seifert und ich oft so parallel denken und dieselben Ideen haben, wie es mit der BBL weitergeht. Das passt schon ganz gut, ne? Also, ich wusste es gar nicht, dass es bei euch so auch schon gefordert hatte. Wir reden das ein oder andere Mal über das Top 4, dass da auch noch was geht. Aber so die Erweiterung nach unten, das war schon so ein Thema auch bei uns. Wie habe ich ja seit Jahren auch immer schon mal so platziert und mal drüber nachgedacht, laut, öffentlich, dass das irgendwie so eine Idee wäre. Aber es passt natürlich. Als ich dann dein informiert hatte über die konkreten Beschlüsse, also sowohl im Play-Ins, als auch hier das Angebot Pokal, Pre-Pokalrunde an Pro A, das fand dein großartig, ne? Also genau der richtige Schritt. Deshalb freuen sie sich auch, dass sie eingestiegen sind, weil die BWL hat dann sinnvolle Ideen und denkt so ein bisschen out of the box und alles immer im Wachstumsorientieren.
Ja, ergibt alles absolut Sinn, auch meiner Ansicht nach. Es hat dann viel mehr diesen klassischen Pokalcharakter. Wir kennen ihn vom DFB-Pokal, klar, Basketball ist eine
Genau.
Highscore-Sportart. Die Überraschungen werden vielleicht ausbleiben, vielleicht auch zu Saisonbeginn gar nicht, aber ich glaube, darum muss es gar nicht gehen. Einfach wenn mal Alba Berlin oder eben Bayern München oder die Telekom Baskets Bonn eben in diese kleineren Standorte fahren und dort dann wirklich die Bude voll ist. Ich glaube, das kann der
Genau.
Sportart allgemein nur helfen.
Ja, wobei, wie gesagt, ne, also 1 bis 8 sind gesetzt für das Achtelfinale. Dann müsste jetzt sozusagen ein
Ah, das
Pro-A-Liges,
stimmt.
müsste dann, genau, müsste ein BBL aus dem hinteren Rängen schlagen, aber es ist ja auch nicht völlig abwegig, ne? Oder ein Absteiger nochmal, wie gesagt, und dann, genau, kommt die Show sozusagen, geht die Show nochmal ein bisschen weiter durchs Land, ne?
Ja.
Das ist schon auch so ein Aspekt, ja.
Wunderbar. Herr Holz, herzlichen Dank, dass Sie uns hier Rede und Antwort gestanden haben, dass Sie sich die
Super
Zeit
gern.
genommen haben. Das waren sehr interessante Einblicke, die auch wirklich unser Bild nochmal stark erweitert haben. Und dann hoffen wir einfach drauf, dass diese Vision vom Triple-Double bis 2032 dann auch an allen Standorten in
Ja.
Erfüllung geht.
Wir arbeiten dran und die Standorte arbeiten dran und dann hoffen wir, dass wir das erleben, ne? Genau.
Ja.
Vielleicht noch eine
Danke euch.
abschließende Frage
Ja,
in
genau.
diesem Zusammenhang. Was passiert denn, wenn ein Standort diese Entwicklung nicht mitgehen kann? Nimmt man vielleicht auch eine Verkleinerung der Liga in Kauf?
Nee, was heißt den Kauf? Also darum geht es, also auch ne, diesen Urban Legend müssen wir ja aufrollen. Ne? Also es geht weniger weder um Closed Shop noch um Verkleinerung durch die Hintertür. Also das waren jetzt echt nicht die Gedanken. Also eine 18er Liga für die BBL ist die richtige Größe. Dass Geschäftsführer einen Teufel tun und mein Produkt kleiner machen, ne? Zusammen gerade vor dem Hintergrund mit einem ambitionierten Medienpartner. Also darum geht es ja wirklich auch gar nicht. Ne? Also wir wollen einfach 18 Clubs mit auf die Reise nehmen. Wir wollen hinterher 18 Clubs haben in der BBL, die in einer 5.000 oder 4.500 Halle spielen, mindestens, die mindestens 6 Millionen Etat haben, die eine riesen Show abliefern, Welcome to Wow, und das 18 Mal in Deutschland, ja, jeden Wochenende. Das ist die Idee, ja.
Dafür sind die Daumen gedrückt. Vielen
Super,
Dank
vielen Dank.
und schönen Tag wünsche ich Ihnen.
Jo, bis bald, danke.
Bis
Ciao.
dann. Ciao.
Danke, wiederhören.
Ja, Robert, gute Frage nochmal zum Schluss gestellt. Sehr gut. Hatte ich irgendwie nicht mehr wirklich auf dem Schirm, dass man da auch nochmal nachhören muss. Wäre natürlich dann die Frage, wenn es nicht 18 Clubs gibt in Deutschland, die diese Vorgaben erfüllen können, was dann der Fall sein wird. Ich glaube nicht wirklich dran, dass das zustande kommt, weil Basketball dann insoweit schon ein attraktives Produkt ist. Und ich glaube, diese Wachstumsziele bis 2032, das hat man ja dann auch von Martin Romich am vergangenen Sonntag gehört, finde ich ambitioniert sind, aber jetzt auch nichts, was nicht erreicht werden kann.
Ja, absolut, Stucky. Ich glaube, man sieht jetzt nur diesen ganz großen Berg. 6 Millionen, 4.500, doppelt so erfolgreich. Aber es geht eben, wir haben es letzten Sonntag schon thematisiert, eben um diese Zeitspanne von 10 Jahren. Und wenn wir heute zurückdenken, wo war die BBL vor 10 Jahren? Da gab es noch keinen Magenta. Da haben die Vereine irgendwie begonnen, ihre Spiele selbst zu streamen. Sonst liefen nur ausgewählte Spiele auf Sport 1. Also da konnte man nicht mal, glaube ich, jedes Playoff-Spiel sehen als Fan. Und da hat sich so viel getan in der Entwicklung in den letzten 10 Jahren, dass man, glaube ich, wirklich optimistisch sein kann, dass das auch in den nächsten 10 Jahren so weitergeht. Und ich bin ein großer Freund davon, sich ambitionierte Ziele zu setzen. Denn auch wenn man sie nicht ganz erreicht, ist, glaube ich, so eine Zielsetzung, wo man sich eben streckt und streckt und streckt, dass man da wirklich hinkommt. Ideal für das Wachstum von Standorten, von der Liga, vom ganzen Produkt Basketball. Und das ist ja das, was uns allen am Herzen liegt.
Ja, die Nationalmannschaft hat es ja in diesem Sommer so ein bisschen vorgemacht, ne? Ein hohes Ziel ausgegeben, wo wir gesagt haben, boah, auf keinen Fall. Und dann haben die am Schluss doch diese Medaille geholt. Also im sportlichen Sinne haben sie es mal vorgelebt, wie das dann schlussendlich auf Business-Ebene dann vielleicht auch stattfinden kann. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir da mit Stefan Holz nochmal drüber gesprochen haben. Ich hatte mir schon einiges von diesem Gespräch erwartet, aber es hat auch meine Erwartungen ehrlich gesagt ein bisschen übertroffen, weil wir doch sehr viel mehr Informationen rauskitzeln konnten, die bisher noch überhaupt nicht bekannt waren. Und ich mir ziemlich sicher bin, dass das dann in den nächsten Tagen in den Basketballmedien auf Twitter und Co. Dann diskutiert werden wird. Weil ich glaube, in der Detaildichte hatten wir es bisher noch nirgendwo erfahren, oder?
Ja, er hat es ja selbst gesagt. Also die Pressemitteilung war ja schon ausführlich, aber man konnte eben nicht alles reinschreiben. Also die BBL hat einen Plan. Der Plan ist, glaube ich, gut, auch mit dem neuen Medienpartner, wobei das natürlich noch so ein bisschen ein Fragezeichen ist. Keiner weiß so recht, wie sieht das Produkt wirklich aus, das Dein dann liefern wird ab der kommenden Saison. Wo gibt es Unterschiede zu Magenta? Wo kommen die Zuschauer her? Was kostet das Ganze? Das sind ja alles noch Punkte, die noch offen sind, aber ich glaube, die grobe Richtung, die stimmt. Und ja, wir sind mitten in der aktuellen Saison und es ist jetzt schon super spannend wieder in der BBL, in der Euroleague. Ja, Stucky, eine Stunde und 10 Jahre liegen noch vor uns, bis wir uns da darüber Gedanken machen, wie das jetzt wirklich gelaufen ist mit diesem Triple-Double.
Eine Stunde und vor allem ganz viele neue Erkenntnisse. Danke dir, Robert, hat großen Spaß gemacht, das Ganze hier so ein bisschen für die Basketballwelt nochmal aufzurollen. Und wir hoffen dann natürlich, dass wir das auch weiterhin können. Das war das Spezial mit Stefan Holz. Und am Sonntag hört ihr uns dann wieder, beziehungsweise am Montagmorgen in einer ja, ganz normalen Folge aus dem BBL-Alltag. Darauf freue ich mich schon. Robert, viel
Ja.
Spaß beim Basketball gucken am Wochenende.
Ja, danke. Es ist ja Euroleague-Doppelspieltag.
Oh
Vielleicht
ja.
noch ein Hinweis an alle Hörer. Ja, sagt uns gerne, was euch gefallen hat. Podcast at big-basketball.de oder markiert uns unseren Podcast in den sozialen Medien. Lasst eine Bewertung da auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo immer ihr uns findet. Wir freuen uns über alles. Wir antworten. Das, glaube ich, gilt für uns beide, Stacki.
Genau.
Und ja, wir sind heiß aufs Wochenende.
So sieht's aus. Wenn euch was nicht gefallen hat, dürft ihr das auch sehr gerne sagen. Wir diskutieren da mit euch. Auch gerne über das Themenpapier Triple Double. Macht's gut. Bis ganz bald. Wir hören uns.